Rauswurf. Auf jeden Fall werden wir das thematisieren. Sondersendung.
Das ist in dem Fall.
Alle folgenden Sendungen verspäten sich um
circa 2 Wochen. Sondersendung zum Thema Rausschmiss beim BDR. Hey und herzlich willkommen bei Unspoken, dem bunten und lauten Fahrradpodcast über das, was im Radsport oft unausgesprochen bleibt. Hier erzählen wir Geschichten zwischen den Speichen, sprechen über die Faszination des Sports und über die Bewegung Cyclid Cycling Collective. Viel Spaß beim Zuhören und Mitreden. Abbruch. Wir gehen rein.
Hoffentlich reicht der Speicher jetzt immer noch.
Ich hoffe's. Auf jeden Fall geht's wieder weiter, Leute. Wir sind wieder wütend. Für uns die 3. Podcast-Folge. Teil 2 heute zum Thema BDR. Pardon, German Cycling e.V. Fast wäre es mir nämlich durchgegangen, dass eine Umbenennung stattgefunden hat. Und uns allen, glaube ich, auch. Im ersten Teil ging es um die Bundeshauptversammlung, Cyclists for President und wie der German Cycling e.V. weiterhin alles andere als inklusiv bleibt, über fehlende Diversität in Gremien und reine Top-Down-Kommunikation. Das nur nochmal als kurzes Catch-up, damit wir alle wieder wissen, worüber wir heute sprechen wollen bzw. wo wir weitermachen werden. Was wir dabei noch nicht erwähnt haben, wie es eigentlich zu dieser Initiative kam und wer sie angestoßen hat. Und genau da setzen wir heute an. Wir sprechen über die Fortsetzung der Umbenennung, Anträge, über fehlende Narrative, über ausgelassene Credits, besonders darüber, und darüber, warum Transparenz im Sport mehr als ein schickes neues Logo ist. Und dazu haben sich heute hier wieder ein paar tolle Menschen mit mir versammelt. Zum einen ist das Sina, sie fährt quasi seitdem sie krabbelt Fahrrad, ist für die deutsche Nationalmannschaft gefahren. Ja, ich muss leider in der Vergangenheitsform sprechen, dazu kommen wir nachher noch genauer. Und neben ihr sitzt Ilona, ihre Mama und absolute Radsport-Expertin. Und sie ist auch wütend. Im Hintergrund hört ihr schon Alex lachen. Sie ist auch dabei. Und damit gehen wir rein. Wir fangen jetzt erstmal an mit einer kleinen...
Hallo Clarice, die Clarice ist auch wieder am Start.
Ihr habt bestimmt meine Stimme mittlerweile schon erkannt. Die ein oder anderen. Wir starten jetzt erstmal rein mit einer Runde Unspoken Choices. Um die beiden mal ein bisschen besser kennenzulernen, das sind Entweder-Oder-Fragen, müsst also gar nicht viel nachdenken, müsst nichts erklären, einfach antworten aus dem Bauch heraus. Und wir fangen einfach mal mit Sina an. Sprint oder Endurance?
Sprint.
DIY oder Bike Shop?
Bike Shop.
Watt oder Gefühl?
Watt.
Gels oder Butterbrot?
Gels.
Warm-up oder Knallstart?
Knallstart.
Das klingt auf jeden Fall nach einer soliden Auswahl. Machen wir weiter mit Ilona. Cake-Stop oder Post-Ride-Cake?
Cake-Stop.
Cheering oder Competition?
Competition.
DIY oder Bike-Shop?
Bike-Shop.
Girona oder Malle?
Girona.
Air-Saver oder Dirty Butt?
Dirty Butt.
Sehr gut. Vielen Dank euch. Vorab wollten wir aber noch mal kurz auf das Feedback zu unserer ersten Folge eingehen, was uns einfach überwältigt hat. Und da freuen wir uns einfach sehr, sehr drüber, weil das soll ja auch ein Podcast zum Mitreden und Mitgestalten sein. Und ja, ist einfach cool, wenn ihr euch da als Community auch integriert. Da freuen wir uns sehr drüber. Waren aber auch etwas schockiert. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Brocken rein, was ich einfach nach wie vor nicht glauben kann, dass wirklich auch sexistische Kommentare geschickt wurden. Das muss man sich irgendwie auch erstmal reinziehen. Da geht es um das Thema Bumsen. Darf man das so, dürfen wir das eigentlich
anteasern? Ich weiß gar nicht, ob ich das piepsen muss, Bumsen oder was. Dürfen wir das assoziiert mit unserem Serientitel BDR-Bums? Hat ein Landesverbandspräsident den Vogel abgeschossen, würde ich mal sagen. Apropos Vögeln.
Genau, apropos Vögeln. Das muss man sich aber auch erstmal reinziehen. Also, dass man dann auf die Idee kommt, dazu noch so einen sexistischen Kommentar abzulassen.
Wir haben noch gar nicht gesagt, was er gesagt hat.
Na, dann lüfte das doch mal.
Also, er hat gesagt, ich weiß es nicht auswendig, er hat gesagt, haltet euch fest, hier, da ich eigentlich auch ziemlich gern bumse, fühlt euch auch gern zurückgebumst. Und dann ein Kuss-Smiley, Wobei man dazu sagen muss, wir kennen den Typen überhaupt gar nicht. Also ich habe ihn tatsächlich einmal kennengelernt bei der da in Würzburg. Aber es ist nicht so, als würden wir irgendeinen Bezug zu dem haben, sodass er auf dieser Ebene mit uns sprechen kann, sodass wir das, sei es als Gag verstehen oder was auch immer. Und wir tatsächlich auch gar keinen Kuss-Smiley von ihm, also weder diesen Satz von ihm hören möchten, noch einen Kuss-Smiley von ihm geschickt bekommen möchten.
Ja, zeigt einfach auch wieder, was für ein Unverständnis da aktuell noch herrscht und wie wenig Akzeptanz.
Vor allen Dingen, also hat man daran gemerkt, das ist so ein Typ, der sich allein durch unsere Anwesenheit angegriffen fühlt. Das ist das, was ich da so rausgelesen habe, nachdem ich wütend war, was er geschrieben hat. Das ist einer, der Angst davor hat, dass wir was bewegen und er einfach da stehen bleibt, wo er steht.
Zum Thema aber BDR-Bums.
Was bei uns übrigens eine Abkürzung für Dingens oder Dingsbums ist, BDR-Dingsbums. Ja. Weil würden wir die ganzen Problematiken in ein Wort packen wollen, wäre das ein scheiß Podcast-Titel. Deswegen haben wir uns für BDR-Bums entschieden. Und das erklären wir auch jedem Landespräsidenten gerne nochmal ausführlich.
So. Es geht aber nochmal zum Thema Umbenennung und was sich da jetzt eigentlich weiterentwickelt hat in der Zwischenzeit. Und dazu haben wir letztes Jahr mehrfach nachgefragt, also nachgefasst, ne, wie der Status ist, wollten mal nachhören, wie geht's denn da voran. Da wurden keinerlei Informationen geliefert.
Zumal wegen der Umbenennung haben wir nachgefragt, weil es da die Frist vom 31. Dezember gab. Und weil uns ja gesagt wurde, dass wir bei dem Diversitäts- und Inklusionskonzept, was unser zweiter Antrag war, beziehungsweise dritter, was der genehmigt, was im Prinzip auch ein Beschluss war, dass wir da ja mit integriert werden und mitarbeiten können, sollen, dürfen, was auch immer.
Also auf jeden Fall das mitbegleiten.
Das mitbegleiten, mit ausarbeiten ganz sollten, genau. Ne? Das,
wovon jetzt aber auch keine Rede mehr ist.
Nee. Ne? Also dazu haben wir bis heute kein Feedback, trotz mehrfacher Nachfrage und keiner nervigen Nachfrage, sondern wirklich einer ganz emotionslosen, seriösen, professionellen, in Anführungsstrichen, Nachfrage. Und auch nicht nur von uns, sondern auch von der Scuderia. Spoiler, die Scuderia hat eine Antwort bekommen.
Ach.
Ja. Also, wir haben...
Bis zum 31. Genau. sollte dann dieser Beschluss vollzogen sein. 31.12., genau. Da sind alle wahrscheinlich schon in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub gegangen, denn bis dahin ist noch nichts passiert.
Genau, und am 3.1., wo wir unsere erste Folge veröffentlicht haben... Da haben wir natürlich professionell, wie wir sind, das auch nochmal double gecheckt. Heißen sie wirklich immer noch so? Also so heißt Bund Deutscher BDR, Radfahrer e.V. Ja.
Zu dem Zeitpunkt war es noch so.
Zu dem Zeitpunkt war es noch so. Und dann ist erstmal Zeit vergangen. Dann haben wir aber am 16. Januar erfahren dürfen, und zwar durch eine weitergeleitete Mail und nicht durch eine offizielle Info, dass tatsächlich es vollzogen wurde, dass der BDR jetzt nicht mehr BDR e.V., sondern German Cycling e.V. genannt wird. Heißt, es nicht mehr nur eine Marke ist, sondern jetzt auch wirklich der Verbandsname. Und es am 8.1. notariell eingetragen, glaube ich, was auch immer wurde.
Da muss ja auf jeden Fall ein Zusammenhang bestehen zwischen Podcast-Launch und Umbenennung.
Auf jeden
das
Fall.
Das liegt ja auf der Hand.
Wenn das, guck mal, die hatten über 6 Monate Zeit, sich umzubenennen, hatten die Frist vom 31.12., haben es bis dahin nicht getan. Wir haben öfters mal nett nachgefragt. Dann machen wir wieder ernst und auf einmal schaffen sie es, sich umzubenennen.
Und dann steht noch nicht mal in der E-Mail drin, dass diese Umbenennung auf Anstoß und Initiative von diversen Anträgen stattgefunden hat, die von den Cyclids und von der Scuderia Südstadt eingereicht wurden.
Korrekt. Also, ich möchte das gerade nur noch mal ganz kurz recappen. Wir stellen seit 2021 die Anfragen, ob nicht mal eine Umbenennung zeitgemäß wäre. Dann sagen wir, okay, wir stellen Antrag. Dann kommt der BDR auf die Idee, oh geil, wir machen schnell eine Marke, um uns dann so zu nennen, aber so nicht zu heißen, warum auch immer. Dann wird unser Antrag genehmigt. Dann passiert nichts. Obwohl der Antrag, also das war ja ein Beschluss von der ganzen hier Bundeshauptversammlung. Dann machen wir es öffentlich, dass nichts passiert ist. Und plötzlich passiert was. So, das ist der Ablauf. Und dann wird eine Verbandsmitteilung rumgeschickt, Die lautet, die macht einen so fassungslos. Okay, seid ihr bereit?
Yes.
Los.
Verbandsinformation. German Cycling e.V. Offizieller Vereinsname. Liebe Mitglieder, im vergangenen Jahr haben wir den Markenauftritt gestartet, bla bla, Radsport verbindet. Jetzt folgt der konsequente nächste Schritt. Mit der Eintragung ins Vereinsregister trägt der Nationale Radsportverband auch offiziell den Vereinsnamen German Cycling e.V. Der frühere Vereinsname Bund Deutscher Radfahrer steht für Verbandshistorie, bla bla bla. Es bildet das Fundament für den Weg, bla bla bla. Mit German Cycling e.V. richtet sich der Verband nach vorn offen und mit dem Anspruch, Leistung und Begeisterung für den Radsport zu verbinden. Danke, dass ihr diesen Weg gemeinsam mit uns geht. Sportliche Grüße, der Präsident. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Die haben sich umbenannt, weil ein Beschluss auf Bundesebene war. Es war ein Antrag von der Scuderia und von den Cyclids gestellt. Und es war kein, also es ist nicht das, was die geschrieben haben und was die veröffentlicht haben.
Und dieser Antrag wurde genehmigt. Das muss man nochmal eben auch dazu sagen. Der Antrag wurde nicht nur gestellt, sondern er wurde auch genehmigt und legitimiert damit.
Ich meine sogar nicht nur mehrheitlich, sondern einstimmig. Tut aber auch gar nichts zur Sache. Mhm. Es gibt einen Grund für diese Umbenennung und da haben sich Leute ins Zeug gelegt, weil sie den Radsport geil finden und das gerne nach vorne bringen wollen und haben sich wirklich Mühe gegeben, da was zu bewegen und die Problematiken ja auch sichtbar zu machen.
Ja, man sollte ja auch meinen, dass so ein Verein davon lebt, also eben von der Aktivität der MitgliederInnen.
Der Verband, meinst du, davon lebt, ja.
Ja, genau, absolut, oder auch Vereine genau. Generell.
Also der Verband wäre nichts ohne Vereine, weil der Verband ist ein Zusammenschluss von den Landesverbänden und die Landesverbände sind ein Zusammenbumsi hier von den Vereinen. Also die, die was bewegt haben und bewegen wollten, wir werden halt komplett, also nicht mal ignoriert, sondern ganz bewusst verdrängt. Warum macht man das nicht sichtbar, wer sich dafür eingesetzt hat? Warum ein leugnen? Satz. Ein Satz so. Wir hätten gar nicht benannt werden müssen. Meinetwegen hätte ich vielleicht auch doof gefunden, wenn wir nicht genannt worden wären. Aber dank dem Engagement unserer Vereine, Mitglieder, genau. Was auch immer, so zu tun, als wäre es dieses selbstinszenierte. Also wir haben es ja gecheckt und durchblickt. Und
wir
deswegen.
Haben uns da mal was überlegt.
Ja, genau.
Weiß man, wie das in der Vergangenheit war, wenn solche Anträge genehmigt wurden? Also gab es dann da nochmal eine entsprechende Kommunikation dazu oder ist das schon eher so der Stil?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob da jemals schon mal Anträge, die
oder genehmigt
also,
wurden.
Ich sag mal so, wenn du dir den Stand anguckst, dann wurde da halt schon länger kein Antrag mehr
Weil wir halt lieber
gestellt.
Da stehen bleiben, wo wir stehen.
Und die stellen das eben so dar, als wäre das so ein selbstinitiiertes Modernisierungsprojekt. Anstatt zu sagen, wer die Saat gestreut hat, möchte ich mal sagen.
Ja, was aus sich heraus entstanden ist, aber stimmt halt einfach nicht.
Ja, im Prinzip leugnen sie es wirklich.
Man könnte sich halt auch einfach mal freuen, wenn jemand eine gute Idee hat, einen Antrag stellt und das wird nach vorne gebracht und, ne, und das fruchtet und das ist auch mal schön, dann könnte man auch mal Danke sagen.
Genau, ja, man will ja auch, dass die Menschen dann aktiv sind, oder? Und nicht nur.
Ja, weil das macht ja Vereinsleben aus, ein Miteinander.
Das muss nochmal zusammenfassend im Prinzip. Also am 16.01. haben die ganzen Verbandsmitglieder die Info bekommen, dass am 8.01. der BDR umbenannt wurde. Und wir haben tatsächlich erst eine offizielle Info bekommen, nachdem der Ole vor 2-3 Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme nachgefragt hatte. Also das ist ja das Nächste. Du sagst ja den Leuten dann Bescheid, hey, das und das ist der Stand, sorry, dass wir nicht oder jetzt so spät erst auf eure Nachfragen antworten. Das ist nicht passiert. Keiner kriegt irgendeine Info, steht auch nicht in der Verbandsmitteilung, war auch nicht in meinem Blabla versteckt, warum es nicht fristgerecht gemacht wird. Und ich möchte nochmal diese Nähe zur Podcast-Folge, also ganz im Ernst, warum schaffen sie es nicht bis zum 31.12., aber dann am 8.01.? Sorry, das ist absurd.
By the way, die Internetseite?
Da steht es jetzt auch. Das ist immer das Erste, was ich checke.
Haben sich die URL gesichert.
Ach so. Also ich habe geguckt nur im Impressum, ob da steht. Heißt die? Okay, Live-Check.
Hier googelt der Chef noch selber. Live-Fakten-Chef.
Ah, das ist spannend. Das habe ich gar nicht geguckt, auf welche Seite ich lande.
German Cycling, vormals bekannt als Bund Deutscher Radfahrer. Steht hier in der Beschreibung. German Cycling. Wir sind Radsport. Quick Impressums-Check.
Impressum steht so.
Jumpsucking V, ja. Genau. Passt schon, okay.
Eigentlich freuen wir uns natürlich total, dass es endlich vollzogen wurde und vonstatten gegangen ist. Es wirft aber super viele Fragen auf. Und natürlich auch noch Fragen, die wir zu unserem anderen Beschluss, der gefasst wurde von den Verbandsmitgliedern, was da der Stand der Dinge ist, weil dazu haben wir tatsächlich auch noch kein Feedback, noch gar kein Feedback. Und da sollten wir mitarbeiten und mitkonzipieren. Aber da haben sie auch noch bis 27 Zeit, bis April 27. Das heißt, da kommen noch ein paar Podcast-Folgen, wo wir das euch ein Update geben können.
Klingt nach einem guten Ausblick auf jeden Fall.
Und nachdem wir jetzt unsere Wut losgeworden sind.
Ja, unsere Fassungslosigkeit ist es eher. Also wie kann man so eine Kommunikation führen als...
Oder keine Kommunikation führen.
Und deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt hier mal live in die Reportage rein mit Sina und
mit Ilona. Weil Sina ist nämlich eins unserer Mitglieder, die auch spannende...
Brandneue,
also vor allen Dingen auch wirklich einschlägige Erfahrungen so mit diesem Konstrukt organisierter Radsport.
Ja, schon seit vielen, vielen Jahren bis zuletzt.
Gemacht hat, genau.
Und eben schon den Spoiler in der Anmoderation rausgehauen. Vergangenheitsform, denn...
Sina hat sich rausschmeißen lassen. Oder Sina wurde rausgeschmissen.
Ist rausgeschmissen worden. Ja. Aber wir fangen erstmal von vorne an. Wir hören jetzt ein paar spannende Erfahrungen von Sina und Ilona. Sina, wenn du jetzt so an deine Kindheit zurückdenkst, welche Bilder tauchen da zuerst auf? Schulhof oder Startlinie?
Ja, schon noch der Schulhof.
Und gibt es einen Moment, in dem dir klar wurde, dass der Radsport für dich mehr als ein Hobby ist?
Boah, ich glaube, das kam jetzt so mit der Zeit. Also immer mit den Rennen, die man gefahren ist, die Erfahrungen, die man gemacht hat, die Menschen, die man kennengelernt hat, dann merkt man schon, dass das mehr als so ein Hobby ist, was man da betreibt.
Das hat sich wahrscheinlich auch bei dir, Ilona, geäußert. Wann wurde dir das denn bewusst, dass Sinas Talent so außergewöhnlich ist? Damit entsteht ja auch auf eine Art Verantwortung. Wie war das bei dir?
Ja, mit den ersten Wettkämpfen, würde ich sagen, in der U15, da fing das halt so an. Da konnte man dann sehen, dass da gerade auf der Bahn eine besondere Affinität lag und sie sich da halt wirklich ein tolles Talent entwickelt. Da konnte man dann halt einfach schon sehen, okay, das ist bestimmt der Weg, den sie einschlagen wird.
Und wie ist sie dazu gekommen? Ist das was, was in der Familie liegt oder war das Zufall?
Also eigentlich liegt das nicht so wirklich. Also der Vater, der Nils, der hat schon etliche Ironmans gemacht und etliche Marathons gelaufen. Also sowieso schon so von vorne weg immer viel Sport. Ich habe auch Triathlon gemacht, konnte aber dann halt irgendwann nicht mehr laufen. Es hat mein Knie nicht mehr hergegeben und dann bin ich nur noch Rad gefahren. Und so hat sich das dann halt entwickelt. Dann saß Jan, der ältere Bruder von Sina, auf dem Rad. Sie hat immer genau das gemacht, was ihr Bruder gemacht hat. Hat der Fußball gespielt, hat sie auch Fußball gespielt. Und dann ist sie natürlich auch Rad gefahren und hat dann sein kleines Rennrädchen geerbt, nachdem er sich dann halt meins genommen hat. Und so hat sich das einfach entwickelt und ja, ein Band durch unser Leben gezogen.
Klingt auf jeden Fall nach einer sportlichen Familie und irgendwie auch nach einem Spagat zwischen Mutter und Managerin. Ist das vereinbar?
Ja, manchmal stressig. Manchmal lässt man da echt Körner auf dieser Strecke zwischen Beruf, Mutter, Hausfrau. Ja, Trainer würde ich jetzt nicht sagen. Also Trainerjob haben Nils und ich immer grundsätzlich abgelehnt. Wir haben immer gesagt, Eltern können keine Trainer sein. Aber natürlich schon den Sport begleitet. Am Anfang begleitet, nachher, wenn der Trainer da war, schon geholfen, das, was im Trainingsplan stand, umzusetzen. Das ist schon ein ordentlicher Spagat, den man hinlegen muss. Und man schränkt sich auch in seinem Hobby definitiv ein. Es geht sonst zeitlich gar nicht anders.
Und würdest du sagen, dass das auch Einfluss auf dich hatte als Mutter in der Rolle?
Hin und wieder bestimmt. Man freut sich natürlich mit jedem Erfolg. Man leidet natürlich mit, wenn das Kind traurig ist, ganz klar. Und man hat natürlich auch tierische Ängste ist jetzt so, macht sich schon so seine Gedanken, die Stürze, die Geschwindigkeiten werden immer höher mit zunehmendem Alter, ganz klar. Und die Stürze werden dementsprechend auch immer schlimmer. Spätestens so dann, wenn du vor dem Fernseher sitzt und dein Kind an der Weltmeisterschaft teilnehmen siehst und siehst einen Horrorsturz, einen wirklich absoluten Horrorsturz, dann denkst du dir nur so, ist die da jetzt durch? Liegt die da auch in dem Haufen? Ist alles gut?
Macht man sich schon einige Gedanken.
Ja, dazu. Prägt auch, ja. Definitiv.
Ja, prägt wahrscheinlich auch die Rolle so, beziehungsweise eure Verbindung, die man dann in der Karriere aufbaut und innehat. Jetzt hast du schon ganz kurz den Weg gezeichnet von Sina. Wann hast du denn gemerkt, Sina, dass das dein Weg ist?
Also ich denke ganz klar, bewusst wurde mir das auch im ersten Jahr der U15, als dann die erste richtige deutsche Meisterschaft der Bahn stattgefunden hat, in der ich dann auch einen 5. Platz erreicht habe. Und damit war natürlich dann auch das Ziel, irgendwie besser zu werden, immer schneller zu werden, höher mitzuspielen in den Rennen. Und ja, da wusste ich, dass das halt das ist, wofür ich halt leben möchte.
Also hast dann schon intrinsische Motivation entwickelt und hattest da auch richtig Bock drauf. Ja. Mit wie vielen Jahren bist du dein erstes Rennen gefahren?
Also ich habe jetzt seit 13 Jahren eine Lizenz, also müsste also mit 7 Jahren dann irgendwie um den Dreh, 7, 8 Jahre.
Das ist eine Zeit. Vielleicht nochmal so zu der Rolle zurückzukommen, Ilona, wie schwer ist es denn loszulassen, wenn Leistung und Zukunft so eng miteinander verknüpft sind?
Oh, das kann man sehr gut. Das klappt wunderbar. Wirklich, wenn du siehst, dass die Leistung da ist, dann möchtest du ja auch keine Blockade sein. Dann lässt du los, automatisch. Mhm. Denn du merkst ja halt auch eben, sie will das, sie möchte das gerne. Und ich finde, es ist nichts Schöneres, wenn man dann halt eben auch sagen kann, ja, dann geh, probier dich aus. Mach dein Ding und ich sage immer, einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Mhm.
Gab es denn so einen Moment, weil ich meine, allein so die Anschaffung, haben wir kurz im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, Radsport ist ja ein Sport, das probierst du nicht mal eben aus, weil du halt die Schuhe brauchst, das Rad brauchst, so ein gewisses Equipment, damit du wirklich den Sport kennenlernst und jetzt nicht eine Ausfahrt um Block machst. Wie war das bei euch?
Beide Kinder haben nicht mit dem High-End-Material angefangen. Die Sina hatte am Anfang auf der Bahn so ein altes 26-Zoll Schaufrädchen. Dann hat da der so ein Tafelschwamm einfach mit Duct Tape auf den Rahmen rauf gemacht, weil sie zu klein war. Sie konnte auf dem Sattel nicht sitzen, da kam sie nicht an die Pedale. Einfach so ein mit Duct Tape den Schwamm darauf gemacht, damit Sina auf der Bahn fahren konnte. Das ist so ihr erstes Rad gewesen. Irgendwann ging das dann auch mit Sattel. Und damit ist sie auch die ersten Wettkämpfe gefahren. Und dieses Rad, das haben wir echt für kleines Geld dann glücklicherweise auch abkaufen können. Und das war Sinas erstes Bahnrad. Der Jan-Marc bekam sein erstes Bahnrad von Alex, helf mir mal. Der,
Oh, ich weiß, wen du meinst. Du meinst nicht den Helmut, sondern du meinst hier
unseren Very Old. Ja, genau. Genau den. Und ich komme jetzt, das tut mir in der Seele weh. Sina, helf mir mal bitte.
Ich habe nur das Bild vor Augen.
Ja,
das
ich auch. Ich auch. Hör mal, das ist mir jetzt richtig unangenehm, dass mir der Name nicht einfällt.
Wir sind alt. Sina.
Ja, wie bald war ich
denn? Also ich spreng hier richtig den Rahmen. aber du weißt, wen ich meine, oder?
Der dann gestorben ist und dann haben die den Banner aufgehangen in der Innenwand.
Ja, fuck.
Jürgen?
Kissner.
Genau. Jürgen Kissner, wir lieben ihn. Jürgen Kissner ist eine Bahnradlegende. Total. Googelt ihn mal. Richtig krasse Geschichte.
Also er hat auch den Schwamm mit Duct Tape auf den Rahmen gemacht und hat gesagt, Kind, wir kriegen dich auf die Bahn.
Ja, so ein Typ war Jürgen.
Dann hat Jan von Jürgens Frau das alte Bahnrad bekommen. Und das waren die ersten beiden Bahnräder, die beide Kinder gefahren sind. Von Jürgen. Und so sind die zwei dann erstmal losgegurkt. Und Sina sagte dann, ja, ich passe jetzt auf Jans Rad rauf. Und kam nicht mit den Füßen auf die Erde, gar nichts. Und kam auch schon direkt mit Klickschuhen um die Ecke. Ich habe sofort graue Haare bekommen. Sofort, schlagartig.
An der Stelle muss man vielleicht auch mal unsere Supporte, weil es gibt sie, die AWMs, also alte weiße Männer, im Radsport, die super supportive waren. Und der Jürgen Kissner war einer davon.
Ist so einer, ja.
Also der hat eben, wenn Kids auf die Bahn kamen und überhaupt gar nicht vorhatten, auf die Bahn zu gehen, in 10 Minuten hat er irgendwelche Schuhe aus seiner alten Kiste gekramt, genau, und das Bike halt, sei es ein Schwamm draufgeklebt oder was auch immer. Ein Herz von Mensch.
Ja.
Dann genauso Stefan Breuer, der sich über gerade den Nachwuchs immer gefreut hat, immer, und alles dafür getan hat, dass die sich wohlfühlen und mit den Bikes, ja, und mit der neuen Umgebung und so, also dass sie sich wirklich wohlgefühlt haben. Genauso der Werner, der bis vor einer Weile Radsportverantwortliche der Stadt Köln, der so Head von der, ich weiß gar nicht genau die Funktion, auf der Bahn war. Mit dem habe ich damals hier das Cykids Camp zusammen gemacht. Ja. Das waren super supportive Männer tatsächlich, damit wir nicht hier irgendwie so Männer.
Also Shoutout an die guten alten Weizenmänner.
Ja, genau. Es gibt sie.
Es gibt sie. Und vielleicht gibt es auch Bildmaterial von den Schwämmen und dem Duct Tape. Vielleicht können wir das mal zeigen.
Ja, von dem Schwamm und dem Duct Tape nicht, aber ich habe tatsächlich ein Foto, wo man ganz klar sieht, wo sie nicht mit den Füßen auf die Erde kommt, aber unbedingt Radfahren will. Das waren halt so die Anfänge. Das hat sich dann weiterentwickelt und ja, und irgendwann kam das erste Carbonrad.
U19.
U19.
In der 17 hatte ich noch das BMC, das Alurad.
Ah, das war ja auch noch ein Alurad, genau, richtig, ja. Da konnten wir dann halt auch mal gebraucht, haben wir dann ein sehr schönes und gut gepflegtes BMC-Rädchen hier in Köln.
Oh, meinst du?
Da gab es, glaube ich, die Marke gab es dann auch gar nicht.
Und ein Pockhelm war es, richtig?
Ein Pockhelm hatte ich tatsächlich.
Ja.
Ja, einen orangenen.
Ja,
die sind original. Jetzt wieder modern.
Ja, genau. Ein orangenen.
Sind die aus der Mode gekommen?
Mit so weißen Löchern, ne?
Ja, ja,
genau.
Cool.
Ja, genau. Doch, den hatte sie. Ja, ja.
Kurze Werbeunterbrechung.
Naja, und so ging das halt mit dem Material, hat sich das immer weiterentwickelt und mit den ersten Erfolgen war ich mir dann halt auch einfach nicht zu schade, mal den ein oder anderen Menschen anzuschreiben und einfach ja nach Materialsupport zu fragen. Und da waren halt auch direkt schon einige nicht abgeneigt, ne? Also,
und sind auch Sponsoren auf euch zugekommen oder war das anfangs eher wirklich sehr proaktiv von eurer Seite oder?
Die einzige Person, die immer auf uns zukommt, ist es mit einem goldenen Marcello-Rad für die Bahn gewesen.
Ja.
Als ich meine ersten beiden deutschen Meistertitel gewonnen habe, da hatte ich noch ein geliehenes Fahrrad, also kein eigenes Bahnrad. Und da kam dann jemand auf mich zu und hat gesagt, willst du nicht ein eigenes haben? Wir haben jetzt eins Design zusammen, einen Rahmen, der in den UCI-Standards liegt, und hat das dann mit mir gemeinsam ja so gemacht, wie ich es haben wollte, mit Gold und Schwarz. Und das habe ich dann damals noch bekommen.
Dieser jemand, den kann man auch total gerne erwähnen, lebt leider auch nicht mehr. Sehr, sehr schade. Herzensguter Mensch, Rainer Kopp. Der hat tatsächlich mit einem nackten Carbonrahmen auf dem Boden gesessen, mit einem Post-it-Block mit Sina zusammen. Und dann haben sie draufgeschrieben, wo wie goldene Akzente gesetzt werden sollen, wo Schriftzug hin soll, wo keiner hin soll.
Hast du das Fahrrad noch?
Ja, ja, das wird auch definitiv nicht verkauft und irgendwann werden wir das zu Hause an die Wand hängen. Das ist
sehr cool, also wirklich ein Unikat.
Ja, ja, definitiv.
Also, tatsächlich dadurch, dass die Person verstorben ist, gibt es den Rahmen auch nur einmal auf der Welt. Also nicht in anderen Farben, gar nicht. Also es ist nur dieses eine Modell.
Sehr cool. Gibt es denn Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest?
Schwierig, bestimmt einige. So ad hoc fällt mir jetzt tatsächlich keine ein. Aber wenn man so, dann sagt man immer, ja, wenn könnte ich jetzt mal die Uhr zurückdrehen, dann würde ich das doch anders entscheiden. Ich fand es immer wichtig, dass die Entscheidungen für den Sport, für die Wettkämpfe oder was auch immer von Sina selber kamen. Also ich wollte da nie sie bevormunden oder ihr dann halt sagen, also nee, das ist, machst du so nicht. Oder wenn ich es nicht gut gefunden habe, dann habe ich ihr aufgezeigt, warum das eigentlich nicht so clever ist.
Mhm.
Aber ich fand es wichtig oder finde ich auch immer noch wichtig, dass sie diese Entscheidung selber trifft. Denn es ist halt auch ein Bestandteil, Erfahrungen zu sammeln. Und die kann man halt nur, wenn man gewisse Entscheidungen selber treffen kann.
Und vielleicht auch mal Fehler zu machen.
Ganz genau.
Um daran dann zu wachsen.
Ja.
Sina, würdest du denn den Weg heute wieder genauso gehen? Vielleicht auch respektive der kürzesten Vorkommnisse?
Also ich würde schon einiges gleich machen. Vor allen Dingen, es war ja auch bisher jetzt alles, was ich gemacht habe, habe ich ja auch wirklich mit Herz gemacht. Und mir hat es auch immer sehr gut gefallen, was ich getan habe, auch die Rennen. Also ich glaube, ich würde nicht vieles anders machen. Nein.
Das ist doch super, wenn man das schon mal so festhalten kann. Was hat dir denn geholfen, dich trotzdem im Alltag nicht auch nur über Leistung zu definieren?
Ich glaube, vor allen Dingen meine Schule hat mich sehr geprägt. Auch irgendwie die Connections, die ich da mit meinen Freunden hatte, die auch trotz dem Leistungssport nicht kaputt gegangen sind. Also ich meine, ich war oft nicht in der Schule, halt wegen den ganzen Rennen, an denen ich teilnehmen musste. Auch Wochen nicht da gewesen und trotzdem halt irgendwie meine Freunde, die mich dann immer so ja unterstützt haben in dem, was ich gemacht habe und ja.
Wie ließ sich das denn so vereinen, wo du es gerade ansprichst? Also Schule und Radsport und diese beiden Verantwortungen?
Also am Anfang war es noch relativ einfach, als ich noch nicht irgendwie an Weltmeisterschaften teilnehmen musste. Dann kam schon der erste Antrag für eine Befreiung für eine deutsche Meisterschaft an meine Schule und der wurde direkt abgelehnt mit der Aussage, dass nur Fußball gefördert wird. Das war, weiß ich noch ganz genau, das war ein Freitag. An dem gleichen Freitag haben wir mich von der Schule abgemeldet und sind zu einer anderen Schule gefahren. Und an dem Montag darauf war ich an einer anderen Schule. Ich konnte an den deutschen Meisterschaften teilnehmen und habe tatsächlich auch gewonnen.
Also da hat kurz die Managerin mal übernommen und es wurde ein Schulwechsel vorgenommen.
Ja, ich war dann halt eben mal sehr straight. Die Sina kam nach Hause und sagte, ja, ich werde nicht befreit. Dann habe ich gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann brachte sie das Beispiel, dass das halt nur im Fußball. Und da war bei mir Holland ganz offen, weil ich gedacht habe, hallo, es gibt auch in Deutschland tatsächlich noch andere Sportarten außer Fußball. Man soll es nicht glauben.
Ja, und dann noch sich zu trauen, so eine Begründung zu bringen, zu sagen.
Und jeder Sport, ja, ist in meinen Augen förderungswürdig. Ja. Denn ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als Bewegung. Und gerade die ist sowas von eingeschränkt. Dann soll man doch bitte schön froh sein. Also es ging gar nicht. Auf alle Fälle Faktum, ich bin an die Schule von Jan gefahren und habe dann da mit dem Unterstufenkoordinator gesprochen. Der hat gesagt, stehen wir voll dahinter, machen wir voll mit. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wann kann sie denn wechseln? Ja, ich würde sagen, dann kommt sie mal Montag. Es war der schnellste Schulwechsel ever.
Wow.
Und Sinas Schule, an die sie dann gewechselt ist, die haben das total mitgelebt. Wir sind denen wirklich, ich bin der Schule und allen Lehrern, die da Sina so unterstützt haben, wirklich sehr dankbar. Auch die haben das ermöglicht, dass sie da so ihren Weg, ihren Traum wahrmachen konnte. Und wir haben das, als sie ihren letzten Tag an der Schule hatte und Abiturzeugnis ausgegeben wurde, habe ich das auch nochmal explizit gesagt, dass ich das wirklich ganz toll finde, dass sie das von dem Zeitpunkt, wo sie dorthin gewechselt ist, bis zum Abschluss durchgezogen haben und hinter ihr gestanden haben. Die haben das wirklich, auch ihre Erfolge, die sie hatte, gefeiert. Und das fand ich halt echt richtig.
Super wichtig.
Ja, ich finde es nicht nur für sie schön, ich finde es auch für die anderen Kinder, ja, dass die halt einfach sehen, boah, mega, da kann man, auch ich kann das erreichen. Das ist ja gar nicht so weit weg für mich. Und so was auch den Kindern mitgegeben werden sollte. Jeder, der das möchte, der das will und der dafür arbeiten möchte, der kann das erreichen.
Obwohl ich da tatsächlich hinzufügen würde, unter der Voraussetzung, dass genau das Umfeld stimmt. Ne? Also, ja. Dass einmal, dass du die Freunde auch immer noch so in deinem Umfeld hast und die Eltern hast, die das Ganze supporten und nicht für einen jecken Gedanken halten, die das Ganze, sei es finanziell oder eben durch Mittel und Wege wie Förderungen und Co. Also ich glaube, gerade so ein Ziel, da gehört, wie du es gesagt hast, ne, da ist die Schule dran beteiligt, die Lehrer, die Freunde, Trainer haben tatsächlich ja auch einen großen Einfluss. Ne? Da muss man Glück haben, dass man nicht an, jetzt muss ich auf vulgärer Sprache aufpassen, gerät. Aber ich glaube, das Surrounding ist wirklich noch so ein, hast du da ganz bewusst drauf geachtet, dass es auch noch dieses Bewusstsein neben der Leistungskurve und Co. gibt? Oder?
Habe ich mir glücklicherweise bei beiden Kindern nie Gedanken machen müssen. Jan wie auch Sina hatten trotzdem immer einen Freundeskreis. Bei Jan war der so ein bisschen mehr im Radsport. Sina hatte aber auch noch ihren Freundeskreis, würde ich sagen, in der Hauptsache neben dem Radsport. Und das sind Freunde, die sind jetzt auch noch da. Total süß. Also jetzt Gravel-Weltmeisterschaft, drehe ich mich rum, steht da ein junger Mann mit so einem Schild. Und dann denke ich so, der kommt dir bekannt vor. Dann sagt er, ja, ich bin doch der Tom. Ach, ja, stimmt, aus der Schule. Absolut süß, steht da mit einem Schild und feuert Sina an, war erst im Startblock und ist dann nachher auch im Zielort gewesen. Ihre Freundin Jasmin kommt auch immer zu den Rennen mit ihrem Freund und dann feuern sie die Sina an. Finde ich total schön.
Safe. Generell an alle anfeuernden Menschen, die immer zu den Rennen kommen.
Die sind total wichtig.
Man braucht diese Unterstützung. Also wie du sagst, ne, dieses Umfeld dann im Alltag, aber auch das Umfeld dann so im Rennen ist ja super wichtig, weil sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren.
Ist jedes Sportler Lob, ne? Der Applaus und die Rufe vom Rand.
Sina, wie hast du denn die Entwicklung der Flintermenschen im Radsport wahrgenommen? Kannst du dazu was sagen?
Also ich glaube, es hat sich schon in den letzten Jahren vor allen Dingen sehr viel geändert. Früher, als ich mit dem Radsport angefangen habe, da war ich jetzt auch noch in den jüngeren Klassen unterwegs, aber da waren wir in der Startlinie vielleicht mal zwei Mädchen. Also oft gab es auch gar keine Landesverbandsmeisterschaften, weil wir nur zwei waren und früher gab es eine Regel, es müssen drei sein, irgendwie sowas. Aber da hat sich mittlerweile schon sehr viel getan und auch wenn man jetzt auch mal Richtung Bundesliga guckt, gibt es wirklich mittlerweile auch große Startfelder, viel mehr im Radsport, im lizenzierten Radsport auch mehr Frauen, die irgendwie daran teilnehmen.
Also durchaus schon eine positive Entwicklung, kann man so festhalten, aber da geht noch mehr.
Es würde auf jeden Fall noch mehr gehen, das auf jeden Fall, aber es hat sich schon was verbessert zu den Jahren davor, ja.
Was brauchst du denn heute, um dich als Mensch ernst genommen zu fühlen und nicht nur als Athletin?
Oh, ich glaube, das ist, durch meine Schule bin ich da ganz anders eingestellt, als hätte ich jetzt irgendwie, glaube ich, ein Sportinternat besucht. Deswegen definiere ich mich nicht nur irgendwie über mein Fahrrad, sondern auch über das, was ich einfach als Mensch bin. Aber ich mache halt das meiste auch mit dem Fahrrad, also es ist schon irgendwie auch ein Teil von mir. Deswegen ist das, ja, sehr zwiegespalten, würde ich sagen.
Was würdest du denn einem 10-jährigen Kind raten, das Leistungssport machen will?
Ja, also ich würde wahrscheinlich erstmal sagen, es soll erstmal anfangen mit dem Sport generell, nicht direkt daran denken, irgendwie Leistungssport betreiben zu wollen. Vor allen Dingen, weil das ja doch dann irgendwie schon alles viel ist, was man dann auch zusammen puzzeln muss, die Schule, den Sport, irgendwelche Wettkämpfe noch dazu. Also ich würde erstmal anfangen und dann ja gucken, wie sich es entwickelt und vielleicht nicht direkt an die Rennen denken.
Ilona, wann und wo ist dir denn der Begriff Flinter zum ersten Mal begegnet?
Da müsste ich jetzt echt nachdenken.
Bei den Cyclids.
Im Radsport? Ausrufezeichen-Frage.
Oder im Fußball?
Also,
also,
ja, vor 3 Jahren ist der mir so das erste Mal untergekommen. Und dann habe ich gedacht, so Flinter. Und jetzt ist das aber für mich einfach eine Begrifflichkeit, wo ich sage, ja geil, muss sein. Ich finde diese Entwicklung einfach, feiere ich total. Finde ich schön.
Weißt du noch, ob es dir im Radsport begegnet ist?
Ja,
oder in
definitiv,
einem anderen
Kontext, im Radsport. Ja. Also da ich nun wirklich auch hauptsächlich im Radsport unterwegs bin, das war definitiv mit dem Radsport verbunden, ja, bin ich mir sehr sicher.
Weil das tatsächlich, wir wollen für Sichtbarkeit sorgen, für Flinter, merken aber auch, dass das gerade in unserer Generation, da gucke ich jetzt die Ilona an.
Absolut.
Clarice ist eine Ecke jünger und Sina sowieso, kein geläufiger Begriff ist.
Absolut.
Deswegen hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen das Gemisch entwickelt, weil es auch super viele und auch viel jüngere, auch in gegebenenfalls in Sinas Alter, außerhalb von Köln und Berlin, ist das halt kein gängiger Begriff. Deswegen, wir schreiben es auch, ich glaube in der letzten Folge nicht, aber in unsere Shownotes heißen sie, genau. Und versuchen das ja auch überall zu erklären. Für alle Menschen da draußen, die sich gegen diesen Begriff wehren, es ist wirklich nur eine Begrifflichkeit, um alle außer Cis-Männer mit einzubeziehen. Wir blenden euch da nochmal ein, was es genau heißt. Letztendlich geht es aber darum, marginalisierte Gruppen beziehungsweise alle außer Cis-Männer gezielt anzusprechen und abzuholen und nicht eben nur von Frauen plus oder Co. zu sprechen. Gibt es was, worüber im Leistungssport zu wenig gesprochen wird oder was unausgesprochen bleibt? Oder gibt es was, was ihr bisher immer mit euch getragen, aber bis heute noch nicht ausgesprochen habt?
Ja, Ich verstehe es einfach nicht, warum in den männlichen Altersklassen die Sportler durch Radrennen und durch Trainingcamps und durch Vorbereitungen, dass die halt einfach mehr haben. Die haben mehr internationale Rennen, die haben mehr Vorbereitungen oder Trainingseinheiten im Bundesstützpunkt. Warum haben die Männer mehr und die weiblichen Klassen eben nicht? Warum kriegen die männlichen Klassen zuerst ihre Nationalbekleidung für die Wettkämpfe und die Frauen weniger und danach?
Das geben wir an die männlich dominierten Gremien, unseren Verbänden weiter. Fragen, die können
nicht. Ich habe auch irgendwie total lange eine Frauenbeauftragte nicht finden können. Aber die soll es ja geben.
Seit der letzten Bundestagsversammlung müsste es die eigentlich auch geben. Die Gleichstellungsbeauftragte gibt es, ja, von der überall gesprochen wird. Aber die Frauenbeauftragte müsste es eigentlich... Ja.
Also das ist so das, was ich mich immer mal gefragt habe. Ja. Aber ich habe mir gedacht, boah, die haben aber viele Wettkämpfe. Boah, die sind aber unterwegs.
Ja, die Unausgeglichenheit.
Warum ist eigentlich die Mädchen nicht?
Ja. Sina, gibt es was bei dir bisher unausgesprochen war? Oder... was du vielleicht nach den neuesten Ereignissen, die ihr eventuell in den Radsport-News verfolgt haben werdet, geschehen sind, würdest du, oder gibt es was bisher unausgesprochen blieb und du jetzt loswerden möchtest?
Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich auch seit Jahren irgendwie immer mal so entgegenkommt, ist vor allen Dingen, wie man mit den Menschen innerhalb vom Kader umgeht. Also bei den Männern kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen, da habe ich keine Einsicht. Aber bei uns vor allen Dingen in der weiblichen Kategorie war das oft vor Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften so, dass wir alle angereist sind zu einem Lehrgang und dann entweder durch Zufall anders bekannt gegeben wurde, wer bei der WM oder EM startet oder halt einfach, keine Ahnung, 10 Stunden vor Abflug wussten, wer fliegt. Und das war immer irgendwie für uns alle die schlimmste Zeit des Lebens, irgendwie da zu sitzen. Alle haben sie irgendwie innerlich immer angekeift, damit jeder irgendwie, ja, du bist schlechter als ich, du bist besser als ich. Und das war wirklich immer, da habe ich mich immer gefragt, warum man so mit den Menschen umgehen muss, die dann eigentlich ja dafür da sein sollten, dass sie die beste Leistung erbringen für Deutschland.
Das ist ja vor allen Dingen auch so gerade bei Kids ein mentales Ding, oder?
Das war auch ganz schlimm.
Ich finde, das ist nicht gut. Das macht einen mental, also als Erwachsener, wenn man jetzt so einen Druck hat, da kann man ja schon schlecht damit umgehen, ja.
Aber von einem Erwachsenen Kind, kannst du irgendwie erwarten, dass der zu, genau, einem Zeitpunkt X so das abrufen kann.
Ja, irgendwie, aber ne? Als Kind kommst du doch damit gar nicht klar. Ja, und ich meine, wenn dir das dann vielleicht einmal passiert, dann sagst du dir ja noch, okay, aber wenn das dann zweimal vorkommt, das ist ja nicht nur, dass du da halt zu der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung hinfährst. Du bringst deinen ganzen Sums, weil du könntest ja nominiert werden. Das heißt, du reist da mit komplettem Material an und du kriegst dann gesagt, nee, und dann reist du mit diesem ganzen Sums auch wieder ab.
Für verschwendete Kosten, oder? Sehe ich das irgendwie?
Genau.
Rechnet sich das in meinem
Kopf? Genau. Das heißt also, und das findet ja dann auch immer in Frankfurt oder statt. Das heißt, das ist ja dann für die meisten mal nicht so um die Ecke. Finde ich also schon irgendwie. Ich vermisse halt so ein bisschen die soziale, pädagogische. Also den Auftrag, den vermisse ich so ein bisschen, ne? Das sind bestimmt alles ehemalige Radsportler. Jetzt im Nachhinein durch eine Trainerlizenz entsprechende Trainerqualifikationen aufweisen.
Aber ich finde, das ist gerade, was euch auch so außergewöhnlich macht in diesem, wenn man euch kennt, spürt man, finde ich, auch so die Connecte zwischen euch. Anders als ich zum Beispiel eben auf der Bahn öfters mal gesehen habe, wie Väter ihre Söhne anbrüllen, um die zu triezen, wo du halt merkst, das ist eine ganz andere Ebene, wo die unterwegs sind. Und ob jetzt Trainer oder Elternteil, ich finde gerade diese Gratwanderung zwischen Motivation, Ziel vor Augen halten und ja, dieses Emotionale und hey, jetzt lasse ich sie einfach mal Tochter, Schülerin, was auch immer sein. Ich finde, das ist bei euch so total außergewöhnlich zu sehen, dass es so eine gesunde Mischung auch bestehen bleibt, ne? Und es nicht ein Jahr volle Power-Leistung und das Kind dann K.O. ist und den Sport total kacke findet. Oder es nur noch als Gefallen für die Eltern tut, um den Eltern sie glücklich zu machen.
Also ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Dass wir nicht solche Eltern sind.
Total, das meine ich, das merkt man euch an. Wenn man euch zusammen erlebt, dann merkt man das. Hat sie auch mal eine Trainerin eigentlich?
Ja.
Mein Bruder.
Fast noch cooler. Ja.
Also Jan hatte eine Trainerin, lange Zeit. Und Sina hatte einen Trainer, der ist mega Till. Ja. Und nachher hat das Training dann der Robert Pawlowski übernommen, der auch beim Landesverband als Trainer fungiert. Auch ein total netter Mensch, der das Training auch nicht wirklich so... Ja. Ich finde immer, es gibt Trainer und es gibt Trainer.
Und TrainerInnen.
Innen, genau. Aber die hatten wir ja nicht. Darum kann ich da jetzt keinen Bezug zu herstellen. Aber wir hatten tatsächlich nie jemanden... Ich habe das bei anderen Sportlerinnen mitbekommen, wo ich gedacht habe, würdest du so mit meinem Kind reden? Man muss halt immer noch bedenken, sind es junge Menschen, die werden ja noch geprägt durch das, was sie erleben. Die entwickeln sich ja noch. Und wenn ich ja jetzt schon bei denen die Schrauben so hart andrehe, wie sollen die sich denn dann noch entwickeln können? Und haben die dann auch wirklich irgendwann überhaupt noch Spaß und Lust an ihrem Sport? Und darum kann ich also solche... Menschen finde ich schwierig.
Apropos schwierig, schöner Übergang zu einer gemeinsamen Erfahrung, die wir gemacht haben im Radsport letztes Jahr. Die ist auf Insta auch steil gegangen, die Geschichte. Ein paar werden sie mitbekommen haben, und zwar geht es da um das Rennen in Spich, wo wir von diesem einen Vogel so absurd begrüßt wurden. Ist Vogel eine Beleidigung? Nee, ne?
Ein Tier.
Ja. Und genau, da kamen Sina und ich, ja, unsere Racing Girls und ein paar Cheering Girls zusammen an, just in time, hatten irgendwie noch eine Stunde oder was? Waren super pünktlich, irgendwie haben noch Nachmelderinnen mitgebracht, waren eh der Großteil von den gemeldeten Starterinnen, kamen alle zusammen fröhlich an, waren keine 30 Sekunden da. Plötzlich werden wir von der Seite angeschrien, warum kommt ihr denn jetzt erst? Völliger, kompletter Aussetzer von diesem Typen. Wir gucken ihn nur so an. Entschuldigung. Und warum sind überhaupt so wenig Frauen gemeldet? Und wir so, sorry, wir sind doch hier. Wir sind die falschen Empfängerinnen für deine aggressiven Nachrichten gerade. Hinzu kommt, dass ich ihm am nächsten stand. Da hat er halt auch die falsche erwischt. Aufgrund der Länge der Folge würde ich sagen, ihr lest es einfach einmal nach, diese Geschichte, wie wir da angemurkst wurden. Den Ausgang wollen wir aber euch nicht vorenthalten. Dreimal dürft ihr raten, ob dieser Typ es sich im Nachhinein entschuldigt hat für sein Verhalten. Also es ging ja noch weiter. Ah, stimmt. Einer aus seinem Team, ich nenne jetzt den Teamnamen nicht, aber es könnte sein, dass das der Kern des Ganzen ist. Einer seiner Fahrer hat ihn so zurückgehalten, als er, ich weiß gar nicht, was mit ihm los war. Der kam mir so, also wollte mir richtig nahe kommen, hat mich irgendwie beleidigt. Und hat einer von seinen wahrscheinlich 40 Jahre jüngerer Teamfahrer, ich musste ihn dann zurückhalten. Und das Ganze ging dann, wir haben dann dieses Posting gemacht. Dann kam von dem Verein, von den Veranstaltenden da, warum veröffentlicht ihr das denn? Wir so, ja, weil das Ganze sichtbar gemacht werden muss, weil wir das thematisieren müssen. Wir sind genauso geschockt wie ihr, aber von der Situation und nicht davon, dass wir darüber sprechen. Da muss drüber gesprochen werden über sowas, weil das ist nur eine Erfahrung. Aber diese Erfahrung wird ständig gemacht, wie man auch an den Reaktionen ja gesehen hat. Dann wurde uns, und wir hätten ja auf sie zukommen müssen und so, nein, ihr hättet auf uns zukommen müssen und euch einfach mal entschuldigen müssen. Spoiler, ist bis heute nicht passiert. Wir hatten zwar zwei ausführliche Gespräche mit dem, ich glaube, ersten Vorsitzenden, was am Ende sehr nett war. Aber es war halt eher so, die haben sich irgendwie versucht zu verteidigen und zu rechtfertigen. Ihm wurde wohl auch diesem Ausflipper mitgeteilt, dass das eigentlich ein Gespräch oder eine Entschuldigung oder so erwartet wird. Wir wissen nicht, ob er, also gehen davon aus, dass er nicht draus gelernt hat. Der Vorsitzende, der wirkte so, als würde er schon unsere Perspektive auch und den Sinn des Ganzen verstehen und hat das wirklich irgendwie total positiv am Ende dann, als er aus der Verteidigungsposition heraus war, alles mitgenommen und aufgenommen. Aber haben wir jetzt eigentlich die Story schon erzählt? Diese mega tagesaktuell krassen Mega-News? Sina, du wurdest rausgeschmissen.
Ja.
Hast du daneben genommen. Aus dem Bundeskader.
Nationalkader 1.
Aus dem Nationalkader. rausgeschmissen, nachdem du da wie lange gefahren bist?
Mit den ganzen Vorkadermöglichkeiten, die es gibt, 7 Jahre etwa.
7 Jahre. Und dann wurde sich, wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Erzähl mal.
Also tatsächlich war es eigentlich so, ich war Radfahren und dann kam auf meinem Garmin auf einmal eine Nachricht, eine E-Mail vom BDR. Liebe Sina, wir müssen ja leider mitteilen, du bist nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Ziemlich genau irgendwie in diesem Wortlaut. Und ja, das war es eigentlich.
Was hast du eben gesagt? 91 Wörter oder so nach 7 Jahren, ne?
So circa. Und tatsächlich, also wir wissen, dass es die gleiche E-Mail ist, die jeder Sportler bekommt. Also das ist auch nichts irgendwie Personalisiertes, was jeder irgendwie abgetippt bekommt, sondern es ist einfach Copy-Paste in dem Fall. Und ja, eine Begründung stand da eigentlich auch nicht wirklich drin. Ich habe dann mal nachgefragt, habe dann auch nach 2 Wochen etwa eine Antwort bekommen, was die Begründung für den Rauswurf war. Aber naja.
Und das war, wann hast du Bescheid bekommen, dass du?
Am 29.12.
29.12., dass du ab dem 1.1. nicht mehr im Kader bist.
Genau.
Dazu haben wir Fragen. Vielleicht könnte sich der Verantwortliche mal ganz kurz bei uns melden. Per E-Mail, per, wir nehmen auch, haben wir eine Faxnummer, Clarice?
Wir nehmen auch einen Fax.
Wir nehmen auch Fax, irgendwie kriegen wir auch Faxe empfangen.
Klingeln an der Tür.
Klingeln an der Tür. Also wir wären auf jeden Fall sehr dankbar, wenn sich die Verantwortlichen einmal mit uns in Verbindung setzen. Vielleicht mal in die andere Perspektive.
Wären wir sehr, sehr interessiert, ja, die andere Perspektive nochmal zu hören. Das ist schon krass.
Das ist richtig, also, das ist richtig heftig.
Da wäre ich wütend, Sina, an deiner Stelle.
Ja. Was hast du denn, also weil das Witzige nach der ersten Folge war, dass Sina geschrieben hat, boah, ich hätte auch so viel zu erzählen zum Thema BDR. Jetzt haben wir hauptsächlich so über die Entwicklung und Kindheit und Leistungssport und Co. gesprochen. Ich glaube, da machen wir auch nochmal, wir hatten eben so viel geiles Gossip. Schon bevor wir auf Record gedrückt haben, hatten wir so viel zu erzählen. Um das Ganze vielleicht rund zu machen mit dem Einstieg der Folge, eine total positive und eine negative Erfahrung, die du mit dem BDR aka German Cycling machen musstest, dürftest.
Also ich glaube, eine positive Sache, die an die ich mich auch immer erinnern werde, sind die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die Rennen, an denen ich teilnehmen durfte. Einfach auch die Länder, an die ich gereist bin. Ich glaube, ohne German Cycling wäre ich da niemals hingereist. Nach Kolumbien oder Israel. Und negativ, also es gibt bestimmt irgendwie einige Sachen, die da auftauchen. Vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Jahren, die sich angehäuft haben. Aber was mir persönlich so als allernegativster Sache mein Entgegenkommen ist, dass irgendwelche Regeln nicht befolgt worden sind. Und dann war mein Top-Jahr, auf das ich mich vorbereitet habe, das Ende auf Mallorca mit Corona. Was dann auch keiner so richtig für voll genommen hat. Es war ja auch nur eine Erkältung.
Aber was man zu deinem Rausschmiss, finde ich, noch sagen muss, was ein wichtiger Fakt ist, dass du, was meintest du, zweite Deutsche?
Es gibt eine UCI Weltrangliste für Bahnrennen und wenn man da in die U23-Kategorie guckt, bin ich da eigentlich aktuell zweite Deutsche.
Und wurde es dann aus dem Kader geschmissen? Gibt es da irgendwelche Regularien, ist das falsche Wort, aber so ein Maßstab, wo man sagen kann, okay, weil ich dieses Jahr nur 134 Rennen anstatt 150 gefahren bin, kann es daran liegen? Oder?
Also tatsächlich bis zum, ja, bis zum 20. Lebensjahr gibt es immer eine Zeitnorm oder beziehungsweise generell Norm, die man erfüllen muss, um in den NK2 aufgenommen zu werden. Und in den NK1 kommt man dann aber nur durch ein Trainerurteil. Also es, man kann die Rennen meinetwegen alle gewinnen, aber am Ende bestimmt immer noch der BDR beziehungsweise die Trainer, die Leute, die da irgendwie in irgendwelchen Rängen sitzen, wer da drin bleibt und wer nicht.
Aber das bestimmt ein Team oder das bestimmt eine einzelne Person?
Das weiß man nicht.
Wie intransparent ist das denn? Ich habe mich gerade auch gefragt, wie ist das generell mit dem, also geht man dann da so einen Vertrag ein und dann hast du aber keine Kündigungsfrist? Oder also wie ist das mit der Kündigungsfrist und so? Und wenn du einmal rausgeworfen wurdest, hast du dann jemals eine Chance, wieder aufgenommen zu werden? Oder ist man dann für immer raus?
Nein, nein. Wenn du entsprechende Leistung bringst, dann kannst du natürlich auch wieder aufgenommen werden in den Nationalkader, das ist gar kein Problem.
Also diese Intransparenz, die wird jetzt so ein, vielleicht ein bisschen der rote Faden dieser Folge oder des BDRs. Das ist ja auch so ein mentaler Struggle, dass es gar nicht nur von deiner Leistung abhängig ist, sondern mit welchem Fuß der Typus morgens dann aufgestanden ist oder wie gut sich wer mit wem versteht oder welcher Vater den nächsten Kopierer spendet oder Faxgerät oder das ist ja dieses Unberechenbare, ne? Und eigentlich können sie mit uns machen, was sie wollen. Vereinsmitteilungen verfassen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Leute aus dem Kader schmeißen, die es weder verdient haben, noch damit rechnen. Was machen wir denn jetzt? Wie schließen wir die Folge denn jetzt ab? Wir haben Fragen. Wir nehmen unsere Wut ein bisschen zurück. Also wir können ja manieren. Wir können uns auch zusammenreißen.
Also eigentlich würde ich sagen, Abschluss der Folge ist, wir bleiben dran.
Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da nichts passiert, dann wird das über kurz oder lang einfach in die Brüche gehen. Oder es wird halt einfach so weiterlaufen wie bisher.
Die Frage ist ja auch, ob immer noch neue Mitglieder dazukommen, wenn sich diese Strukturen nicht ändern. Oder ob der Verein einfach irgendwann in sich zusammenfällt.
Ja. Schau einfach mal das Grevel. Das explodiert. Greveln explodiert. Und warum explodiert Greveln? Weil da eben keiner mitmischt. All dieses Aufgeblasen gibt es da einfach nicht. Da können die Menschen einfach ihre Rennen fahren. Da gibt es keinen Kommissär, der da an der Startlinie steht und dir irgendwelchen Bums vorliest und was du darfst, was du nicht darfst. Darfst nicht eingeklickt am Gatter stehen, darfst nicht dieses, darfst nicht jenes. Der Lenker darf nicht so breit sein. Ja, mal abgesehen von irgendwelchen Körperstatuten. Ja, also ich meine, es gibt große Menschen, es gibt breite Menschen, es gibt schmale Menschen. Ja, nee, aber der Lenker darf nur so breit sein. Bullshit. Es gibt's halt einfach alles im Gravel nicht.
Zeigt ja irgendwie auch, dass so viele nach wie vor Spaß an diesem Sport haben und dass er irgendwie weiterhin auch im Vordergrund stehen sollte und so eingeschränkt wird durch die ganzen Regularien.
War doch jetzt auch wieder Dopingfall. Muss das alles sein?
Echt?
Ja.
Bei den Männern bestimmt, ne?
Ja.
Ja. Deshalb gibt es ja auch nur Viagra für Männer und nicht für Frauen.
Das ist der Grund. Damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Das war jetzt sehr viel Input zum Thema BDR, German Cycling und wie es da weitergegangen ist. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielleicht wollt ihr ja auch noch weitere...
Vielleicht habt ihr aber auch die Schnauze voll von dem Thema und sagt, lass mal Fahrrad fahren.
Dann hätten wir nämlich noch ganz viele andere spannende Themen in petto, über die wir natürlich auch noch gerne sprechen wollen. Aber vielleicht sagt er ja, steigt er nochmal tiefer ein, dann machen wir das gerne auch noch.
Auch das geht. Eventuell werdet ihr dann aber auch wütend oder noch wütender.
Aber lassen wir doch jetzt einfach mal die Wut und widmen uns den schönen Dingen im Leben. Radfahren.
Gehen wir saufen?
Tschü und Kuss auf den Helm.
Ja, Alex, viel Spaß beim Schneiden.
Ja, das wird nämlich tatsächlich...
Ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen zu viel für eine.
Ja?